Gottes Geschenk. Jesus ist Gottes Geschenk an uns. Genau, das ist die Überschrift über meine Predigt. Ich beginne heute eine neue Predigtreihe. Habt ihr vielleicht auf der Homepage schon gesehen, ansonsten liegen da auch Zettel. Mir lag das ganz sehr auf dem Herzen, über Jesus zu predigen und Jesus uns vor Augen zu führen. Und das werde ich überwiegend aus dem Johannesevangelium tun. Und heute der erste Teil ist Jesus, Gottes Geschenk. Zu Anfang möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, noch eine Geschichte. Nicht über Schuhe und Müllpfützen. Ich hoffe, dass das bei Fritz und Osanna nicht so ist mit den Pfützen. So viele Pfützen haben die, glaube ich, nicht. Nee. Nein, um einen Vater und seine Kinder. Ein Vater hat vor, seinen kleinen Kindern ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Ein Puppenhaus. Er macht einen Plan, ganz genau, zeichnet genau aus, wie er sich das vorgestellt hat, und dann beginnt er mit der Arbeit. Erst das Haus selbst und dann kümmert er sich um die Inneneinrichtung. Monatelang bringt er damit zu, jedes einzelne Detail ganz liebevoll selber anzufertigen. Die winzigen Möbel, die Puppen, selbst Teppiche kommen da rein und er tapeziert die Räume. Selbst die Kleider werden genäht, selbst mit der Hand winzige Kleider. Jedes Zimmer wird mit richtigem Licht ausgestattet. Und es gibt sogar eine Werkstatt für den Jungen, mit einer Hobelbank und mit kleinen, winzigen Werkzeugen. Und der Vater ist richtig aufgeregt, als er das dann fertig hat und seinen Kindern überreichen will. Er freut sich total darauf und ist total gespannt, was sagen jetzt meine Kinder zu dem, was ich ihnen schenken will. Und die Kinder packen das Geschenk aus und stehen davor und staunen. Und als das Licht angeht, dann werden die Augen noch größer. Und dann, natürlich, nehmen sie das Puppenhaus in Beschlag und fangen sofort an, damit zu spielen und zu entdecken, was ist denn da alles drin. 2 Tage später ist das Dach eingedrückt, weil es den Belastungstest der Kinder nicht ausgehalten hat. Sie sind auch obendrauf rumgeklettert. Nach 3 Wochen geht das Licht nicht mehr. Und nach einem halben Jahr ist kaum noch ein Möbel heile. Die Tapeten sind zerfetzt. Den Puppen fehlen teilweise die Arme oder die Beine. Der Vater ist tief enttäuscht, was die Kinder mit diesem besonderen Geschenk angefangen haben. Und er fragt sich, hat sich der ganze Aufwand denn gelohnt? Wie geht es wohl unserem Vater im Himmel, wenn er sieht, wie wir mit dieser Erde umgehen? Es ist Gottes Geschenk. Im Johannes 1, 1 bis 4 lesen wir, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Mit diesen wenigen Worten umreißt Johannes einen Zeitraum von 4000 Jahren. Wo stecken da 4000 Jahre hin? Lass ruhig mal dran. Und er spricht da in diesen wenigen Worten nur von einer Person. Und er drückt dabei gleichzeitig eine umfassende und tiefgehende Erkenntnis aus. Das ist das Besondere bei Johannes, dass Johannes wenige Worte gebraucht und da ungeheuer viel hineinlegt. Aber man muss über diesen Text auch nachdenken. Man muss sich reinarbeiten, man muss herausfinden, was ist da eigentlich mit gemeint. Es ist nicht einfach so im ersten Moment zu ergreifen, was steckt da eigentlich drin. Und ich habe mir angesichts dieser Aussage folgende Fragen gestellt. Jetzt kannst du anfangen mit den Bildern. Warum hat Gott die Sonne gemacht, den Mond und die ganzen Planeten und den blauen Planeten Erde? Warum hat er das gemacht? Hat er Langeweile gehabt? Hat er nichts zu tun gehabt? Wozu ist das alles da? Warum hat er der Erde eine ganz genau bestimmte Menge Wasser zugeteilt? Hat man sich da überhaupt schon mal Gedanken drüber gemacht? Warum ist so viel Wasser auf der Erde, wie es ist? Wenn es mehr wäre, könnten wir nicht leben, weil das ganze Land mit Wasser bedeckt wäre. Wenn es weniger wäre, hätten wir nicht genug Wasser zum Trinken. Es ist genau abgemessen. Und in der Bibel steht an einer anderen Stelle, dass Gott dem Wasser die Grenzen gesetzt hat, wo es nicht hinüber darf. Das heißt, er hat auch Möglichkeit, Lebensraum für uns geschaffen, dass wir im Trockenen leben können. Warum hat er die Meere gemacht? Warum hat er Berge gemacht? Warum hat er Flüsse gemacht und Seen? Weil er Langeweile hatte? Warum gibt es all die Pflanzen? Wir sind gerade dabei, unseren Garten zu machen. Und wir haben jede Menge Kataloge, wo wir finden können, was es alles für Pflanzen gibt. Und das sind noch längst nicht alle, die wir haben. Es gibt so eine Vielfalt und so eine Schönheit von Pflanzen. Und Tiere stehen dem im Nichts nach. Es gibt so viele, ich glaube, es gibt immer noch Tiere, die nicht entdeckt sind. Es ist selbst heute noch, wo die Wissenschaft so weit ist, entdecken sie immer noch Tiere. Nicht gerade die man da sieht, die kennen wir, ja. Das soll nur ein Beispiel sein und so ein bisschen, bisschen vor Augen führen, was Gott gemacht hat. Warum hat er diese Tiere, warum hat er diese Pflanzen alle so gemacht, wie sie sind? Wieso gibt es Wolken? Wieso gibt es Wind und Wetter? Regen, Sturm, Wolken. Wir haben lieber Sonne. Aber frag mal einen Bauer. Der mag auch Sonne, keine Frage, aber der braucht den Regen. Ja, da sind wir uns nicht immer einig. Aber Gott hat es gemacht. Wer hat das Gold, die Edelsteine und all die anderen kostbaren Bodenschätze in die Erde gebracht? Haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht? Wir holen das da raus und wir genießen das. Aber wer hat das da alles versteckt? Wer hat das da hineingebracht? Und wozu? Und wieso? Ich habe ja jetzt eben nur wirklich so ein paar ganz kleine Details genannt. Wieso passt das alles so gut zusammen? Wir brauchen die Bäume, damit wir Sauerstoff bekommen. Und die Bäume wiederum brauchen das CO2, was wir ausatmen. Wieso passt das alles so gut zusammen? Wieso ist das alles so harmonisch aufeinander abgestimmt? Es gibt Tiere, die gefressen werden. Ja, die sind dafür da, dass andere Tiere überleben. Und wir überleben, weil wir wiederum auch Tiere essen und Pflanzen essen und so weiter. Wieso ist das alles so aufeinander abgestimmt? Wieso schmeckt uns das, was wir zur Verfügung haben, als Nahrung haben? Wieso passt das alles so perfekt zusammen? Wieso können wir uns daran erfreuen? Und wieso können wir auf dieser Welt so gut leben? Also ich fand dieses Bild toll. Ne, das Meer direkt vor der Tür, ne, und schön Überblick, keiner verbaut dir die Sicht. Und schön bunt, ich mag bunt. Wieso können wir auf dieser Erde so wunderbar leben? Ich kann euch die Antwort geben. Weil diese Erde für uns geschaffen worden ist von Gott. Das ist Gottes Geschenk an uns. Das ist mir, als ich diese Verse gelesen habe, ist mir so bewusst geworden, Gott hat diesen riesengroßen blauen Planeten mit all dem, was da drauf ist, hat er für uns gemacht. Extra für uns. Welche Liebe steckt dahinter? Extra für uns, damit wir leben können auf dieser Erde. Es ist ein überaus kostbares Geschenk. Und manchmal schätzen wir das gar nicht richtig wert. Hier in dem Text, was wir eben gelesen haben, den darfst du ruhig nochmal anwerfen, steht, das Wort Gottes hat das alles gemacht. Das Wort Gottes. Und durch ihn funktioniert das Ganze. Durch dies, die ganzen Systeme, die ganzen Naturgesetze und so weiter sind durch Gott gemacht und dadurch ganz funktioniert das Ganze. Wir sind nur dabei, das zu erforschen und zu entdecken, aber das ist längst von Gott geplant und gemacht. Und wenn man sich manchmal anguckt, wie wir selber funktionieren, wie Gott Heilungskräfte des Körpers, Selbstheilungskräfte des Körpers, ich finde das so faszinierend. So viele winzige Details, die Gott sich ausgedacht hat, damit das Ganze funktioniert. Es ist fantastisch. Und das hat das Wort Gottes gemacht, steht da. Und dieses Wort Gottes, wenn man Wort, Gott spricht ein Wort, und für uns sind das dann Schallwellen, die dann, so wie jetzt, ich bringe Schallwellen in diesen Raum hinein. Ja, so kennen wir Wort. Aber Johannes meint hier keine Schallwellen, sondern Johannes meint hier eine Person. Und diese Person ist Jesus. Wenn er von das Wort Gottes spricht, der das Ganze gemacht hat und der das Ganze erhält, dann spricht er von Jesus, seinem Sohn. Jesus hat diese Erde gemacht, komplett. Natürlich mit dem Vater und dem Geist zusammen, aber Jesus hat das gemacht. Das ist das, was Johannes hier ausdrückt. Das Wort Gottes hat alles gemacht und es besteht nur deswegen, weil Jesus es erhält. Jesus erhält es am Leben. Jesus erhält diesen Planeten, so dass wir darauf leben können und dass wir darauf existieren können. Aber diese Vorstellung, die ich gerade eben benannt habe und ausgedrückt habe, die passt nicht zu dem Anspruch, den wir gerne haben, der Beherrscher dieser Welt zu sein. Wir als Menschen, ich nehme das mal ganz pauschal, wir als Menschen meinen, wir können diesen Planeten beherrschen, in Anspruch nehmen und damit machen, was wir wollen. Aber wir sind nur Kreaturen. Kreaturen heißt nichts anderes, wir sind Geschöpfe, von Gott gemacht. Wir sind nicht die Herrscher, wir haben das nicht alles im Griff. Wir haben diesen Planeten nicht gemacht und können ihn auch nicht kontrollieren, sondern das ist immer noch Gott, der das tut. Wir leben da drauf und wir nutzen ihn und wir freuen uns daran, aber wir sind nur Kreaturen. Wir gehören dazu, wir sind ein Teil dieser Schöpfung. Wir sind als Kreaturen hineingesetzt in eine fantastische Welt, ja. Manchmal sind wir uns dessen gar nicht bewusst, wie fantastisch unsere Erde eigentlich ist. Und wir sind ausgestattet, und auch das ein Ausdruck der Liebe Gottes, wir sind ausgestattet mit Intelligenz. Wir können das wahrnehmen, wir können auch erkennen, dass Gott das gemacht hat. Wir können entdecken, wie Gott sich das gedacht hat. Und durch die ganze Wissenschaft und so weiter haben wir schon sehr, sehr viel entdeckt. Und wir haben ein Herz bekommen, das wahrzunehmen und zu lieben. Wunderbare Kreaturen sind wir, ja. Aber was machen wir? Und jetzt werde ich vorwurfsvoll, ja, auch ganz pauschal. Wir missachten das und den, der uns das Leben geschenkt hat. Wir missachten das, was er uns mit der Erde geschenkt hat. Oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Wir sind so dumm und so erbärmlich klein in unserem Denken. Wir meinen, wir könnten das alles haben. Wir könnten das alles kontrollieren. Wir sind dabei, die Erde systematisch auszubeuten und zugrunde zu richten. Und wir sind daran beteiligt. Das sind nicht nur die großen Erdölfirmen und was weiß ich, die Erde ausbeuten. Wir heizen mit diesem Öl, was sie aus der Erde raushören und so weiter. Ich will uns jetzt kein schlechtes Gewissen machen, darum geht es mir nicht. Aber uns ein Bewusstsein wecken, wir haben etwas Kostbares geschenkt bekommen und wir achten es nicht wert, dass es ein Geschenk ist von Gott. was wir auch achten sollen. Wir dürfen es ja nutzen. Dafür hat Gott uns ja auf diese Welt gebracht und hineingesetzt und gesagt, so, sorgt für diese Erde. Lebt davon, genießt diese Erde, aber erhaltet sie auch. Das ist das, was im Anfang der Bibel steht. Und da muss ich sagen, haben wir versagt. Wir denken darüber nach, wenn wir auf dieser Erde nicht mehr leben können, uns auf anderen Planeten anzusiedeln. Ganz ehrlich, welcher Schwachsinn. Wir geben Millionen, Hunderte von Millionen, vielleicht sogar Milliarden Geld dafür aus, um andere Planeten zu erforschen, ob es irgendwo vielleicht noch so einen Planeten gibt, auf dem wir leben können. Und planen tatsächlich, irgendwann mal in Zukunft tatsächlich auf dem Mond oder auf dem Mars oder was weiß ich, irgendwelche Siedlungen anzulegen. Haben wir nicht das Beste von Gott schon gekriegt auf dieser Erde? Fühlen wir uns da nicht zu Hause? Können wir da nicht ohne irgendwelche Instrumente und irgendwelche Raumanzüge leben? Wir können hier leben. Es ist ein Geschenk. Und wir machen es kaputt, um irgendwo auf anderen Planeten anzusiedeln? Wie bescheuert muss man eigentlich sein? Man ist ganz ehrlich. Bisher hat noch niemand einen Planeten gefunden, auf dem wir hätten leben können. Man vermutet ja bei diesen vielen Milchstraßen, die da oben sind, dass es irgendwo genauso einen Planeten gibt wie die Erde. Aber ganz ehrlich, in dem Umfeld, den wir im Moment in der Lage sind zu erreichen, gibt es einen solchen Planeten nicht. Was nützt uns das, wenn, was weiß ich, in der übernächsten Milchstraße nochmal so ein Planet ist? Da kommen wir sowieso nicht hin. Also bleiben wir doch hier und nutzen die vielen hundert Millionen und Milliarden, um diese Erde zu erhalten. Ich finde, das ist viel vernünftiger. Wir sollten unsere Intelligenz, die der Herr uns geschenkt hat, auch einsetzen. Wir richten uns selbst zugrunde, weil wir uns nicht eingestehen wollen, dass wir Gottes Hilfe brauchen und das nur mit ihm zusammengeht. Diese Ignoranz, dass wir Gott nicht als Gott anerkennen, dass wir ihn nicht wertachten, dass wir uns von ihm gelöst haben und sagen, wir schaffen das alleine, das nennt Johannes in diesem Text Finsternis. Finsternis ist das Gegenteil von Licht und Hell. Und Gott ist das Licht. Und wenn wir uns von ihm abwenden, dann gehen wir in die Finsternis. Johannes 1, Vers 5, das ist der nächste Vers. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen oder ergriffen. Was meint das? Das Licht ist dasselbe wie das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist Jesus. Und Jesus ist genauso Licht wie Gott selbst, der Vater auch. Und er kommt in diese Finsternis, auf diese Erde. Weil wir uns von ihm abgewandt haben, ist es finster hier. Finster meint im Grunde, wir leben nicht nach Gottes Geboten. Wir machen diese Erde kaputt. Ja, wir leben nicht so, wie das vernünftig wäre. So, und jetzt kommt das Licht in diese Finsternis. Aber wir, und das meint das, die Finsternis, da sind wir mit gemeint, wir haben dieses Licht nicht ergriffen. Wir haben nicht das Geschenk, was Gott uns macht, ergriffen und gesagt, danke Herr, dass du uns nicht nur diese Erde gegeben hast, sondern mit Jesus auch den, der uns helfen kann, auf dieser Erde gut und richtig zu leben. So, was ist das? Jesus kommt in diese Finsternis hinein. Das heißt, denk mal an diesen Vater mit seinen Kindern. Er ist tief enttäuscht, wie die Kinder damit umgegangen sind. Aber er liebt seine Kinder trotzdem. Und genauso ist der Vater im Himmel. Er liebt uns trotzdem. Wir sind seine Geschöpfe und er schickt uns Jesus, um uns zu retten, aus dieser Finsternis herauszuholen. So sehr liebt er uns. Er schickt sein Licht, das heißt seinen Sohn, in diese Finsternis, den Architekten, den Schöpfer dieser Erde, die Seele des Ganzen, ja, der dieses Ganze erhält. Und er schickt ihn als Mensch in diese Schöpfung hinein. Nicht als den Gottes Sohn, nicht als den so, ich komme jetzt, ich bin jetzt der Schöpfer, ich bin der Schöpfer und ich werde euch jetzt mal sagen, wie es geht, sondern er schickt ihn als Mensch. Genauso wie wir, auf der gleichen Ebene. Er schickt ihn als Mensch. Und natürlich ist er enttäuscht darüber, wie wir mit ihm und seiner Schöpfung umgehen. Aber er sucht eine Lösung. Er sucht eine Lösung, eine Zukunft für uns und auch für diese Erde. Jesus ist das zweite Geschenk, als Sohn Gottes hier auf diese Erde zu kommen. Das erste ist diese Erde, das ist das erste Geschenk. Das hat er uns allen gemacht. Und jetzt kommt das zweite Geschenk. Gott schenkt gerne. Mit der Erde hat Gott uns ein unvergleichliches Geschenk gemacht. Ich will das nochmal betonen und uns ins Bewusstsein bringen, dass wir das fassen können und auch so sehen können. Und ganz ehrlich, ich sag mal an dieser Stelle, alle die, die denken, die Erde ist von sich selbst aus entstanden, mit Urknall und frag mich, was da alles für Theorien durch die Gegend schwirren, der ignoriert völlig diese Kostbarkeit der Erde. Und der wird das auch niemals begreifen, dass wir diese Erde wertachten sollen, weil wenn sie zufällig entstanden ist, dann kann sie auch zufällig so wieder weggehen. Was können wir daran tun? Müssen wir denn irgendwas erhalten, was zufällig entstanden ist? Wenn du irgendwas zufällig findest, irgendwo auf der Erde, dann ist es auch nichts wert, in der Regel. Dann ist es dir nichts wert. Aber wenn deine Frau dir was schenkt oder dein Mann dir was Kostbares schenkt, dann ist es dir schon deswegen wert, weil es aus Liebe geschenkt ist. Egal, ob das den Wert hat, ja, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. So, und wenn wir das nicht begreifen, dass Gott uns diese Erde als Geschenk gegeben hat, wenn wir das nicht so sehen können, dann werden wir Gott auch nicht anerkennen und Gott auch nicht lieben und werden auch diese Erde nicht wertachten. Also für mich ist die Erde Gottes unvergleichliches Geschenk an uns. Unsere Lebensgrundlage. Wir nehmen das so selbstverständlich hin, dass wir atmen können. Es ist unsere Lebensgrundlage. Wir nehmen es so selbstverständlich hin, dass wir Wasser zu trinken haben. Manchmal ist uns Wasser ja gar nicht genug. Das muss ja irgendwie was Farbiges und Sprudelndes und frag nicht sein. Unser Lebensraum, er hat ihn für uns erschaffen. Perfekt. Super auf uns abgestimmt. Und jeden Tag, wenn wir mit offenen Augen durch die Erde, auf der Erde gehen, können wir die Wunder Gottes entdecken. Und wir sollten jedes Mal dankbar sein, egal ob es der Sonnenstrahl ist, durch den die Wolken scheint oder gerade jetzt, wenn der Frühling beginnt, die kleinen Knospen, die überall rauskommen und die Blätter, das ist ein Wunder Gottes. Das ist nicht einfach selbstverständlich und der Lauf der Dinge. Nein, das hat Gott für uns extra gemacht. Und wir brauchen einander eigentlich nur anzugucken. Wenn du die Natur nicht liebst, dann guck dich doch mal um. Hier sind roundabout gut 30 Wunder Gottes. Jeder anders. Perfekt gemacht. Ich weiß, du findest Fehler an dir. Ich an mir auch. Und trotzdem perfekt gemacht. Wunderbar. Wunderschön. Du bist ein Wunder Gottes. Du bist auch ein Geschenk. Und dass wir dankbar annehmen dürfen können. Auch da sollten wir dankbar sein, dass wir einander haben. Aber das, was Gott uns geschenkt hat, wir achten es so oft nicht wert. Wir schätzen es nicht. Wir haben die Liebe, die darin steckt, nicht erkannt. Wir haben uns von Gott abgewandt und die Herrschaft über das Geschenk an uns gerissen. Aber ohne Gott, das muss uns bewusst sein. Ohne Gott richten wir uns und auch diese Erde zugrunde. Ohne Gott herrscht Finsternis auf dieser Erde. Und das ist, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir uns umgucken, sehen wir diese Finsternis schon überall. Satan hat die Herrschaft über diese Erde übernommen. Und Satan ist ja mal von Gott ausgegangen. Aber er hat tatsächlich das Ziel, diese Erde, die Schöpfung Gottes zu zerstören. Überall, wo er kann, will er zerstören. Und wir lassen uns häufig genug darauf ein und arbeiten ihm zu. Es sei denn, wir entscheiden uns ganz bewusst dagegen. Diese Möglichkeit gibt es. Zwischen den Menschen ist es kalt geworden. Zwischen vielen. Wir hassen einander. Wir haben gerade gestern habe ich mit angehenden Pastoren haben wir über Rassismus gesprochen. Das ist ein Thema, das sollten wir vielleicht auch mal ansprechen. Wie wir miteinander umgehen. Und zwar nicht nur mit Andersfarbigen, sondern auch mit anderen Gläubigen und miteinander. Manchmal geht das auch zwischen Mann und Frau. Auch da ist manchmal Rassismus. So, wir hassen einander, es ist kalt geworden. Die Liebe ist nicht so da. Es herrscht Zerstörung. Und auch Tod und Krankheit hat Einzug gehalten, deswegen, weil der Mensch sich von Gott abgewandt hat und in der Finsternis lebt. Und Satan damit dran und drin ist. Und welch eine Gnade, ich will jetzt nicht nur schwarz malen, welch eine Gnade, dass der Vater uns nicht verworfen hat. Der hätte auch sagen können, komm, Kladderadatsch, denk nochmal an das Puppenhaus, Kladderadatsch, alles zusammen. Monate Arbeit, weg, mache ich nie wieder. Macht er nicht. Er hat gesagt, ich mache wieder heile. Er schickt seinen Sohn in die Finsternis, das Wort Gottes, das wahre Licht, zum zweiten Mal und diesmal als Mensch. Als einer von uns, als ein Abbild seiner selbst. Jesus ist deswegen auf die Erde gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott eigentlich wirklich ist. Seine Liebe uns zu offenbaren. Dass wir nicht nur von ihm hören und sehen, was er gemacht hat, sondern ihn wirklich erleben. Wie ist er? Dafür ist Jesus auf diese Erde gekommen. Dafür hat Gott uns Jesus geschenkt. Ein Mensch, der mit Gott verbunden ist, der uns vorgemacht hat, wie es ist, mit Gott zu kommunizieren und mit ihm zu leben und auch nach seinen Geboten zu leben. Er hat uns gezeigt, dass es geht und dass es funktioniert und wie gut das ist. So, er hat uns den Beweis erbracht, dass es besser geht, als wir das gemacht haben. Und er ist der Beweis, dass Gott uns unendlich liebt. Er ist das Angebot, die ausgestreckte Hand Gottes, um uns wieder mit dem Vater zu versöhnen. Jesus ist das Geschenk, wo Gott gesagt hat, so, ich will es nochmal mit euch versuchen. Ich will die Hand ausstrecken. Ich will mit euch zusammenarbeiten. Ich gebe euch diese zweite Chance. Ich schenke euch Jesus, damit ihr wieder zurückkommt. In Johannes 1, 9 bis 13, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Und er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Welche Tragik wird in diesen Worten deutlich. Gott schenkt seinen Sohn, der kommt in seine Schöpfung, in sein eigenes, in sein Eigentum und wir lehnen ihn ab. Wir wollen nichts mit ihm zu tun haben oder wir erkennen ihn nicht wirklich. Wir nehmen nicht ihn als Wort, als den Schöpfer an. Und manchmal, wenn ich mir so angucke, ja, wir feiern in Deutschland Weihnachten. Ja, und das ist ein Zeichen dafür, dass Jesus gekommen ist, aber wir verehren ihn als Baby in der Krippe. Und dieses ganze Hype um Weihnachten herum, was hat denn das noch mit Jesus zu tun? Das ist nicht ihn wirklich annehmen als der, der er ist. Ja, es ist Baby gekommen, gar keine Frage. Und es ist auch gut, das so darzustellen. Aber wir sollten sehen, er ist als einer von uns gekommen. Aber er ist der Sohn Gottes. Und als den sollten wir ihn auch sehen. Und annehmen. und uns beugen vor ihm und sagen, danke, dass du uns diese Welt geschenkt hast und danke, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Und das ist das, was hier im zweiten Teil dieses Abschnittes ist. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, sich wieder mit Gott zu versöhnen. Kinder Gottes sind die, die aus Gott heraus geboren sind. Kinder Gottes. Und Kinder Gottes haben eine Beziehung zu Gott. Die sind wieder mit Gott versöhnt. Also wer dieses Geschenk, das Gott uns gemacht hat, aufnimmt und annimmt und auspackt und sagt, danke Jesus, dass du gekommen bist und ich will mein Leben dir unterordnen, der wird Kind Gottes. So, wer dieses Geschenk aufnimmt, der nimmt das Wort Gottes auf. Der nimmt das wahre Licht in sich auf. Und das Leben, nämlich Jesus. Das Wort Gottes schafft Neues. Es ist schöpferisch. Das schafft Neues in dir. Du bekommst einen neuen Geist. Der Geist ist der Teil, den wir nicht sehen in uns, aber der mit Gott kommunizieren kann. Der das Wesen Gottes hat, der Gott verstehen kann und der mit Gott sich austauschen kann. Das ist der Geist in uns. Und der ist abgestorben, wenn wir uns von Gott getrennt haben. Und den bekommen wir, wenn wir Jesus aufnehmen, dann wird er neu. Und dann können wir wieder mit Gott kommunizieren, dann können wir Gott hören und wir können uns mit ihm unterhalten. Wir können ihn wahrnehmen. Er befähigt uns, in der Beziehung zu Gott zu leben. Und mit seine Hilfe und Kraft in Anspruch zu nehmen, dass wir auch tatsächlich so leben können, dass wir das Geschenk, was er uns gemacht hat, auch achten und gut damit umgehen. Er hilft uns dabei. Er befähigt uns dazu. Das ist das, was das Wort Gottes in uns schafft. Und wenn wir das wahre Licht in uns aufnehmen, dann vertreibt das die Finsternis aus uns. Ja? Wir machen nicht alles richtig und wir haben auch nicht immer die richtigen Gedanken, oder? Aber wenn das wahre Licht in uns hineinkommt, dann wird diese Finsternis vertrieben. Alle bösen Gedanken, Haltungen und auch Taten, die die Bibel Sünde nennt. Sünde heißt Zielverfehlung. Wir machen es nicht so, wie es gut wäre. So wie Gott sich das gedacht hat. So, die werden vertrieben, die werden vergeben. Wir leiden nicht mehr unter der Schuld, dass wir das getan haben. Das bewirkt das Licht in uns. Und wir lernen im Licht zu leben. Wir lernen Liebe zu üben. Ich habe vorhin gesagt, wir sind kalt geworden manchmal gegeneinander. Aber wir lernen es wieder in Liebe zu leben und in Liebe einander anzunehmen. Und auch die Unterschiedlichkeit wertzuschätzen. Das tut das Licht in uns. Und wir lernen so zu leben, dass es für alle gut ist, nicht nur für mich selbst. Wir lernen, aufeinander zu achten. Wenn wir Jesus aufnehmen, dann nehmen wir Leben in uns auf. Leben überwindet den Tod. Ich habe das letzte Mal davon gesprochen. Der Tod beendet unser Leben. Aber wenn wir Jesus aufnehmen, werden wir nicht sterben. Das heißt, unser Leib wird sterben, ja. Unser Körper wird sterben, der wird alt. Da werden wir ein Ende haben. Aber der Geist, von dem ich eben gesprochen habe, und unsere Seele, die wir genauso wenig sehen, wo unser Verstand, unsere Gefühle und so weiter drin sind, das ist das, was ewig lebt. Und wenn wir Jesus in uns aufnehmen, dann überdauert das ja die ganze Zeit, die es überhaupt noch gibt in Zukunft. Wir leben in Ewigkeit, sagt Jesus, weil wir das Leben in uns haben. Wenn wir Jesus in uns haben, dann leben wir in Ewigkeit. So, das passiert, wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen und Kinder Gottes werden. Und dieses Geschenk, was er uns anbietet, ist wertvoller als das erste Geschenk. Noch wertvoller. Das erste Geschenk, von dem ich gesprochen habe, dieser blaue Planet, und wir dürfen das nicht nur auf dem blauen Planeten, die Sonne gehört auch dazu und der Mond und alles das, was da drumherum ist. Ohne die Sonne würden wir hier auch auf der Erde nicht leben können. Also er hat auch alles da drumherum für uns geschaffen, dass wir abends mal bei sternenklaren Himmel einfach nach oben gucken dürfen und sagen, Herr, wie groß bist du? Ich weiß nicht, wofür die Sterne sonst alle da sind, keine Ahnung. Bestimmt nicht dafür, dass wir da hinfliegen und die angucken. Aber ich staune über die Größe Gottes, was er alles gemacht hat. Und das reicht mir ehrlich gesagt im Moment auch. Ich meine, in der Ewigkeit kann ich da vielleicht auch mal hin und mal gucken, aber das ist nicht so wichtig. So, das ist das erste Geschenk, was er uns gemacht hat. Und es ist für jeden da. Es ist ein Geschenk, was er uns allen gemacht hat, ganz pauschal. Er hat nicht gesagt, so, Niffi darf leben und Hanne drauf darf und die alle anderen, die müssen irgendwo anders. Nein, er hat es uns allen gegeben. Und alle, die hier geboren werden, die nutzen das und leben hier auf dieser Erde. Er hat es aus seinem Reichtum genommen und in seiner einmaligen schöpferischen Genialität erschaffen und uns geschenkt. Und es ist ein bestaunenswertes Zeichen seiner Liebe zu uns. Ich betone das nochmal. Ich weiß, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das sage. Ich sage das immer wieder, damit es so richtig in uns sackt, dass wir das wertschätzen. Das ist ein wunderbares Geschenk, was Gott uns gemacht hat. Aber das zweite ist ein persönliches Geschenk. Das verschenkt er nicht pauschal, sondern das ist ein persönliches Geschenk. Und es hat ihn weit, weit mehr gekostet als das erste Geschenk. Er hat es sich aus dem Herzen gerissen. Er hat seinen Sohn geopfert. Er hat ihn zu den Menschen geschickt, die ihn verachtet haben. Wer macht sowas, wenn er denjenigen nicht so sehr liebt? Das Kostbarste, was er hat, reißt er sich aus dem Herzen und gibt es denen, die ihn verachten, die ihn hassen, die ihn abgelehnt haben. Und er war bereit, sich selbst zu opfern, um uns zu retten. Also Jesus war bereit, er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, wenn er auf diese Erde kommt, zu wem er kommt. Zu den Menschen, die ihn ablehnen, die ihn hassen. Er wusste, dass er wenige finden wird, die ihn anerkennen und wertschätzen werden. Und trotzdem ist er gekommen. In Johannes 1, Vers 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was drückt dieser Vers aus? Dass Jesus in seiner Herrlichkeit gekommen ist, so wie Gott selbst ist. Wir konnten sehen, wie Gott ist. Er ist mit seiner Liebe gekommen. Er hat nicht verurteilt, sondern er hat geliebt, er hat geheilt, er hat den Menschen, ist immer in Liebe begegnet. Ja, er hat sie auch ermahnt und korrigiert, um sie wieder zurück zu Gott zu bringen. Aber so, er hat sich selbst gegeben. Er war sich nicht zu schade, er hat nicht irgendwelche anderen Menschen ausgesucht, sondern er hat sich selbst auf den Weg gemacht und selbst zu uns gekommen, als Mensch, verletzlich. Aber dieses Geschenk, dieses persönliche Geschenk, dieses Angebot Gottes muss angenommen werden. Es braucht die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, auf das, was Jesus gesagt hat, sich darauf einzulassen. Es braucht ein offenes Herz. Ansonsten kann ich dieses Geschenk nicht begreifen und ergreifen. Es kostet dich etwas. Genauso wie Jesus es alles gekostet hat, sein Leben gekostet hat, so kostet es dich die Bereitschaft, die Herrschaft über dein Leben in seine Hand zu legen. Gott bietet dir so etwas Kostbares an und er erwartet von dir, dass du bereit bist, das wertzuschätzen und zu sagen, ja, wenn ich das annehme, dann gebe ich meinen eigenen Herrschaftsanspruch auf. Ich sage damit, ich schaffe es nicht. Ich habe nicht die Kontrolle über mein Leben oder über die Erde. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Führung, ich brauche deine Zusage, ich brauche deine Liebe dazu. Anders schaffe ich das nicht. Es braucht eine volle Zusage. Es geht nicht mit Halbherzigkeit. Ich kann nicht sagen, ich probiere das mal. Mal gucken, ob das klappt. Entweder nehme ich Jesus ganz oder gar nicht. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Das heißt, wer sich an sein Leben festklammert, der wird es nicht erhalten können. Aber wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. So, sollen wir uns selber hassen? Unser Leben? Das ist ein Ausdruck, der uns verwirrt und der uns irritiert. Wir sollen uns nicht selber hassen. Darum geht es hier nicht. Das ist ein Ausdruck, ein sprichwörtlicher Ausdruck im Hebräischen, beziehungsweise im Aramäischen hier im Neuen Testament, der ausdrückt, wir sollen es an die zweite Stelle setzen. Es gibt noch eine andere Stelle, wo es um zwei Söhne geht. Der eine wird geliebt und der andere gehasst. Und das geht nicht um Hassen, sondern an eine zweite Stelle setzen. Das ist ein spezieller Ausdruck, den wir im Deutschen nicht haben. Deswegen irritiert uns das so, wenn wir das lesen. Das heißt an zweite Stelle. Wenn wir unser Leben an zweite Stelle setzen und sagen, wir stellen Jesus an die erste Stelle, das ist damit gemeint. Und das bedeutet, ja, wenn ich an der zweiten Stelle stehe, dann höre ich auf Jesus und tue das, was er sagt. Und meine Bedürfnisse, meine Wünsche stelle ich an die zweite Stelle. Das heißt nicht, ich verwerfe sie und ich habe sie gar nicht. Nein, ich darf mit Jesus darüber reden. Und manches gönnt er mir und sagt, ja, mach das gerne. Es ist nicht, dass wir unsere Wünsche immer gegen die sind von Jesus. Aber wenn sie denn nicht zusammenpassen, dann höre ich auf Jesus. Dann gehorche ich ihm und folge ihm. Das ist damit gemeint. So, man könnte diesen Vers auch so ausdrücken, wer so weiterleben will, wie er bisher ohne Gott gelebt hat, wer nicht bereit ist, sich unter Gottes Herrschaft zu stellen, der wird sein Leben verlieren. Das meint nichts anderes, dass wenn wir nach unserem Tod wieder auferstehen, nicht mit Jesus ewig leben werden. Der wird's verlieren. In dem Moment wird ihm bewusst werden, ich werde nicht ewig weiterleben. Die Bibel spricht dann von Feuersee. Ewiges Verderben. Aber wer erkennt, dass er mit Jesus sein Leben so lebt, wie es richtig und gut ist, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat, in Harmonie mit dieser Schöpfung, der wird es auch in Ewigkeit weiterleben. Das meint, der wird sein Leben gewinnen, der wird es erhalten. Das erste Geschenk, was Gott uns gemacht hat, ist nicht mehr zu retten. Das heißt nicht, wir können jetzt damit umgehen, wie wir wollen. Das meint das überhaupt nicht. Aber wir lesen in der Bibel, dass Gott diese Erde, wie wir sie hier kennen, und die immer noch an ganz vielen Stellen wunderschön ist, aber dass diese Erde vergehen wird, dass sie vernichtet wird. Dann haben wir keine Lebensgrundlage mehr. Aber Gott gibt einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also er schenkt uns was Neues, einen neuen blauen Planeten, oder frag mich, ob der blau ist, keine Ahnung. Er wird jedenfalls so sein, dass wir wunderbar darauf leben können. Wenn ich mir vorstelle, wie diese Erde schon so kaputt, wie wir sie gemacht haben, wie wunderbar wir darauf leben können, das Neue wird noch schöner. So, das ist das, was Gott geben will. Das ist, also dieses erste Geschenk wird vergehen, aber dieses persönliche Geschenk, was er gemacht hat mit Jesus, wer das annimmt und das festhält und sich an Jesus klammert, das wird niemals vergehen. Jesus wird niemals vergehen. Und auch deine Beziehung zu Gott, die wird nicht zerstört werden können. Solange du daran festhältst, solange du dazu Ja sagst, wirst du daran festhalten können. Dann wirst du das ewige Leben haben. Dann wirst du so leben, wie Gott das möchte. Dann wirst du lieben können. Dann wirst du so leben, wie eigentlich dein Herz sich danach sehnt. Und dann darfst du diesen neuen Himmel und diese neue Erde genießen. In Ewigkeit. Dann brauchst du nie mehr Gedanken, brauchst du nie wieder Gedanken über Corona, um Masken oder Tod, Sterben, Begräbnis, Friedhof, sonst irgendwas Gedanken machen. Du darfst ewig leben auf dieser Erde. Du darfst dir alles angucken. Du hast keine Zeitbegrenzung. Wunderschön. Ich freue mich da schon drauf. Und jetzt musst du entscheiden. Ich habe gesagt, dieses persönliche Geschenk, das ist eine bewusste Entscheidung von jedem Einzelnen. Über die Erde brauchten wir nicht entscheiden, ob wir hier drauf geboren werden oder nicht. Das Geschenk haben wir alle angenommen. Das andere Geschenk, das persönliche Geschenk von Jesus, da müssen wir persönlich Ja sagen. Da musst du eine Entscheidung treffen. Das kann ich nicht für dich tun. Ich kann dir das nur wärmstens empfehlen, und das habe ich versucht zu tun heute Morgen. Ich kann dir das nur wärmstens empfehlen, dieses Geschenk von Gott anzunehmen, nämlich Jesus, der für uns gestorben ist, der unsere Schuld auf sich genommen hat und der uns ewiges Leben schenkt. Nimm dieses Geschenk, Jesus, an. Amen.